Willkommen auf dem Fantasy Channel. Heute mit einer Story aus Xun, Taschenbuch der Fantastik Nummer 10, ein verlorener Mensch und andere Kurzgeschichten. HLV von Christian Weiß.
Ich werde Ihnen alles erzählen, wenn Sie möchten. Egal, was Sie danach mit mir anstellen. Es ist mir gleichgültig. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Die ganze Welt geht sowieso über kurz oder lang den Bach runter, also was soll's. Dass meine Frau nicht geisteskrank war, haben Sie ja bereits vermutet. Sie haben recht damit, Kommissar, oder heißt es Hauptkommissar? Egal. Wenn ich versuche, mich an die alte Carola zu erinnern, verkrampft sich alles in mir. So sehr ich mich auch darum bemühe, ich bekomme kein Bild aus den guten Tagen hin, als ihr Lachen noch wie ein Sonnenaufgang anmutete, als sie die Haare noch schulterlang trug. Ihr Gesicht erscheint jetzt nur schemenhaft und verzerrt, blass und farblos wie auf einer ausgebleichten Fotografie. Vielleicht fehlt mir für unsere schönen gemeinsamen Jahre, die so weit zurückliegen scheinen wie das finsterste Mittelalter, einfach die Vorstellungskraft. Wenn ich dagegen an jenen Abend vor 8 Wochen denke, dann sehe ich ein gestochen scharfes Bild, als stünde Carola direkt vor mir. Ich muß mich beherrschen, um nicht die Hand nach ihr auszustrecken. Jedes einzelne ihrer zerzausten Haare, die sie sich in einem Anfall von Raserei selbst mit der stumpfen Küchenschere abgeschnitten hat, kann ich überdeutlich sehen. Wie abertausend Nadeln stehen sie wild vom Kopf ab. Verzweifelt, protestierend, zornig. Ihr Kollege hat mich vorhin gefragt, ob ich irgendwas genommen hätte. Ich habe es verneint. So nüchtern wie im Augenblick war ich lange nicht mehr. Der Fluch ließ mich zum Säufer werden, das ist wahr. Aber seit 3 Tagen habe ich keinen Tropfen mehr angerührt. Die Tablettenpackungen habe ich alle weggeworfen, auch die Rasierklingen. Carolas Augen, ihr Blick, das ist das Schlimmste. Ihr verlorener Blick, als sie sich im Heizungskeller umdreht und versucht, mir ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Ein Lächeln, das zur Grimasse gerät. Wir beide sprachlos, mit verschnürten Kehlen, ratlos, hilflos. In meinem Jogginganzug, der viel zu weit ist, wirkt Carola kleiner, noch verletzlicher, viel zerbrechlicher als sonst. Sie starrt auf die lange Stahlkette in meiner Hand, auf die daumendicken Bügel der beiden Schlösser. Ein Zittern durchläuft ihren Körper, ihre Beine geben beinahe nach, aber sie bleibt standhaft, bricht nicht zusammen angesichts der Tortur, die ihr bevorsteht, anders als beim ersten Mal. »Bringen wir es hinter uns«, sagt sie. Sie krächzt es eher, als dass sie es ausspricht, »will tapfer sein«, will sich nicht unterkriegen lassen, aber das ist schwer, so verdammt schwer. Unsicher schaut sie mich an, blickt mir in die Augen, als wolle sie tief in meinen Schädel vordringen, als wolle sie sehen, ob mein Verstand, die es alles ebenso wenig begreifen, ebenso wenig fassen kann wie ihre. Das Adrenalin grenzt den körperlichen Schmerz aus, den seelischen jedoch nicht. Ihre Lippen sind farblos, schmal, Tränen zurückhalten, tapfer sein, das bringt sie zustande, mehr nicht. Ich senke die Lider, konzentriere mich auf die Kette und die Schlösser, bemühe mich, das Zittern meiner Hände abzustellen. Ich weiß, dass ich ihr dies antun muß, in unserem Interesse, und schließlich hat sie es verdient. Niemand hat sie gezwungen, sich mit diesem Kerl einzulassen. Sie weiß das auch ganz genau, weiß, dass sie sich diese Strafe selbst zuzuschreiben hat. Ist es nicht so, Kommissar? Ist es nicht so, dass wir unsere Sünden büßen müssen, irgendwann und irgendwie? Nicht so, denken Sie, nicht auf diese Weise angekettet in einem dunklen, stickigen Keller? Warum nicht? Vielleicht ist genau dies die gottgewollte Strafe für Carolas Verfehlung, für Untreue und Verrat in Zeiten, in denen Treue und Zusammenhalt geboten sind. Warum sonst wurde uns die Pest beschert, Krebs und AIDS? Warum sonst kam all dies über uns, wenn nicht als Strafe für unsere Taten? Als ich mit Carola zusammen die Entscheidung traf, ihr kleines Geheimnis müsse eines zwischen uns beiden, zwischen Mann und Frau bleiben, da sprachen wir auch über die Strafe des Himmels. Ich bin ja im Grunde nicht besonders gläubig, aber Carola ist es schon immer gewesen, von Kindheit an. Kann sein, dass sie ihr Schicksal deshalb angenommen hat. Keine Ahnung, ehrlich gesagt, aber ich schweife ab. Jedenfalls dreht sie sich an jenem Abend vor 8 Wochen schuldbewusst vor dem Öltank um, damit ich ihr nicht mehr in die Augen zu schauen brauche. Ich schlinge die Kette um die Metalleinfassung des Tanks, dann um Carolas Handgelenke und den Oberkörper. Jede Berührung lässt sie erbeben und ihr Atem geht stoßweise. Ich kämpfe gegen den Impuls, sie in die Arme zu schließen, ihre Tränen, die jetzt über die Wangen liefen, wegzuküssen. Ich muss hart bleiben, darf nicht wanken, es geht nicht anders. Können Sie das nachempfinden? Wie es ist, wenn man brutal gegen jemanden sein muss, den man im Grunde noch liebt, den man immer geliebt hat und immer lieben wird? Ich sehe es vor mir, als würde sich alles noch einmal wiederholen. »Bringen wir es hinter uns«, hat Carola gesagt. Entschlossen fahre ich also fort, arbeite beinahe mit der Präzision eines Chirurgen, als wäre es mein täglich Brot. »Menschen zu fesseln wie Kettenhunde.« »Fester«, flüstert sie, »als ob sie selbst die Höhe der Strafe, das Maß der Buße bestimmen möchte. Wenigstens das will sie sich nicht aus der Hand nehmen lassen. Wenigstens das.« »Zieh gut an«, presst sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. »Ich ziehe gut an, ziehe so fest ich nur kann und erwarte einen Schmerzensschrei, doch er bleibt aus. Carola ist bereits zu Teilen nicht mehr sie selbst. So viel steht in diesem Moment für mich fest. In wenigen Minuten ist Mondaufgang, und dann wird es nicht mehr lange dauern. Vollmond, wie ich ihn hasse!« »Mach schon«, zischt Carola. Ungeduldig wankt sie hin und her und erschwert mir die Arbeit. »Nun mach doch!« Ich beiße die Zähne zusammen, beeile mich. Meine Hände brennen, der Schweiß läuft mir den Rücken hinunter, meine Achseln schwimmen. Klick, das erste Schloss, Strafziehen und klick, das zweite. »Nun geh«, fleht Carola, ohne mich anzusehen. Sie starrt mit ausdruckslosen Augen auf den Öltank, dann schließt sie die Lider. Ihr Kopf sinkt nach vorn, bis die Stirn das Metall berührt. Der gedämpfte Gongschlag ist für mich das Zeichen, endlich aus dem Keller zu verschwinden. »Blicke nie zurück in dunkler Nacht«, heißt es. An diesem Abend tue ich es doch. Kurz nur, bevor ich die Tür schließe und den Schlüssel zweimal umdrehe. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber ich glaube tatsächlich, Haare sprießen zu sehen, wo keine Haare sprießen dürfen. Und das Knacken der Knochen. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Wer weiß. Oben angekommen, im Schlafzimmer, wo Tina mit ihren Puppen auf dem Ehebett spielt, weiß ich plötzlich nichts mehr. Ich habe den Weg vom Keller ins Obergeschoss im Blindflug zurückgelegt. »Wissen Sie, was ich meine? Man fährt mit dem Auto auf einer altbekannten Strecke und fragt sich irgendwann, wie man denn die letzten Kilometer bewältigt hat. Man kann sich nicht daran erinnern, dass man sich auf die Straße oder den Verkehr konzentriert hätte. Das Unterbewusstsein führt einen automatisch auf den richtigen Pfad, jedenfalls so lange, bis etwas Unvorhergesehenes geschieht. Dann kracht es auf einmal, und man wundert sich, warum sich der Airbag plötzlich öffnet, warum zum Teufel man so hart in den Gurt gepresst wird. Hinterher ist man froh, dass man ein modernes, sicheres Auto fährt und sich angegurtet hat. Aber es gibt nicht für jede Situation einen Airbag und einen Gurt. Nicht für jede, bei Gott. Tinas Stimme bringt mich abrupt ins Hier und Jetzt zurück. Ihre zarte Kleinmädchenstimme, die ich ständig im Ohr habe, auch jetzt noch. »Wo ist Mama?«, fragt sie, und schaut mich aus kleinen müden Augen an, kratzt sich dabei an der Nase. Sie kommt später, sage ich, und sie gibt dir dann deinen Gute-Nacht-Kuss. Ich bleibe so lange auf, entscheidet Tina in ihrer kindlich naiven Art. Na, sage ich, wir werden sehen. Wir machen es uns jetzt gemütlich, fahre ich fort, und falls du eingeschlafen bist, bis Mami kommt, dann gibt sie dir einen Kuss auf die Stirn, und du kannst noch besser und tiefer schlafen und etwas Schönes träumen. Tina streicht die Ponyfransen aus der Stirn, damit Mami Platz hat, sie dort zu küssen. Aber die widerborstigen Haare fallen immer wieder ins Gesicht zurück, was Tina mürrisch werden lässt. Die blöden Fransen bleiben nicht oben, schimpft sie und kneift ärgerlich die Augen zusammen. Dann gibt Mami dir eben einen Kuss auf die Wange, sage ich. Dort sind keine Haare im Weg. Und denke mir hinzu, dort hast du keine Haare, du nicht. Und erschaudere. Tina ist müde, aber auch rebellisch aufgelegt, und es braucht einige Überredungskunst und das Versprechen, dass sie morgen ausnahmsweise einmal nicht in den Kindergarten gehen muss, um sie dazu zu bringen, ihre Puppen schlafen zu legen und deren Beispiel zu folgen. Als Tina endlich ruhig und gleichmäßig atmet, sogar ein klein wenig schnarcht, sehe ich auf die Uhr und beschwöre die im Dämmerlicht leuchtenden Zeiger, ihren Weg zu beschleunigen, damit die Nacht schneller vorübergeht. Ich frage mich wieder einmal, was es für eine Rolle spielt, ob man den Menschen, den man liebt, als Lykanthropen bezeichnet oder als Homo canis lupus. Was soll das, diese Namensgebung? Was zum Henker macht das für einen Unterschied? Nur weil der neue Begriff weniger mythologisch angehaucht ist, weil er vielleicht medizinischer klingt, macht er die ganze Sache doch nicht harmloser. Es macht aus dem Virus keine Influenza, keine leichten Schnupfen. HLV, ha, ist die Ähnlichkeit zu HIV eigentlich Zufall oder Absicht? Und ich frage mich, warum wirkt dieses Scheißserum bei Carola nicht? Warum? Immerhin 70% der Infizierten beschert das Antilupin ein halbwegs normales Leben. Sie werden zwar misstrauisch beäugt, aber sie behalten ihre Gestalt, müssen diese grauenhafte Metamorphose nicht Monat für Monat durchmachen. Und die Virenblocker im Serum garantieren ihren Mitmenschen, dass sie sich nicht anstecken können. Bei AIDS gibt es so etwas nicht. Dort besteht die Ansteckungsgefahr bei jedem Infizierten. Also ist AIDS doch viel schlimmer als das HL-Virus, nicht wahr? AIDS-Kranke werden häufig ausgegrenzt. Aber die 70% nicht, bei denen das Serum anschlägt. Die dürfen weiterhin am Leben teilnehmen. Sie stehen unter Beobachtung, wenn ihre Infektion bekannt ist, klar. Aber das ist schon in Ordnung. Ausländern, Schwulen und Altkommunisten geht es doch genauso. Aber was ist mit den restlichen 30%? Was machen wir mit denen? Ist es richtig, sie in einem stillgelegten Bergwerk zusammenzupferchen, wie einst die Leprakranken in Höhlen außerhalb der Städte? Und wer entscheidet, wer zu ihnen gehört und wer nicht? Unsere Gene? Eine Laune der Natur? Oder etwa Gott? Wer wagt es, über einen unschuldigen Menschen zu richten und zu entscheiden, ob er durch die linke Tür gehen muss oder die rechte nehmen darf? Ob er sich geradewegs zum Schafott begibt oder das wunderbare Land jenseits des Regenbogens betreten kann? Wo bleibt da die Gerechtigkeit, wo? Nun ja, was soll ich sagen? Jetzt kommt der wirklich schwierige Teil. Die Auszehrungen der letzten Wochen und Monate fordern irgendwann ihren Tribut, und ich schlafe neben Tina ein. Geweckt werde ich durch ihr Schluchzen, und sofort weiß ich, was sie aus dem Schlaf gerissen hat. Ich kann die dumpfen Schläge aus dem Keller hören und die Schreie, das Geheul. Wie durch Watte dringt es an meine Ohren. Unser Haus ist ein Altbau. Den größten Teil des Lärms schlucken die massiven Etagendecken und Wände. Zum Glück steht das Gebäude etwas abseits am Waldrand, und die nächsten Nachbarn sind ein schwerhöriges Rentner-Ehepaar und ein verwitweter Bahnbeamter, der meist nachts arbeitet. Niemand bekommt etwas von Carolas Gebrüll mit. Niemand. Außer Tina und mir. Ich beginne zu singen. Versuche Tina zum Mitsingen zu animieren, aber das misslingt mir. Ich singe und rede in einem fort, damit die Geräusche aus dem Keller übertönt werden, bis ich heiser bin. Glücklicherweise schlummert Tina irgendwann wieder ein, und ich drapiere zwei Kissen so, dass ihre Ohren bedeckt werden. Wäre ich tiefgläubig wie Carola, dann hätte ich in dieser Situation sicherlich gebetet. Aber da ich mit Gott und höheren Mächten nicht allzu viel anfangen kann, spreche ich jemand anderem zu, der mir Trost verschaffen soll. Ich schleiche ins Wohnzimmer, öffne die Bar im Schrank und gieße mir einen Weinbrand ein. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, welchen. Seltsam, nicht wahr? Dabei bin ich früher doch immer ein Genießer gewesen, was das betrifft. Na ja, egal. Ich trinke mehr als nur einen und irgendwann ist es gleich, welches Gesöff man sich einverleibt. Hauptsache, es betäubt. Endlich kann ich das Geheul verdrängen, kann vergessen. Und so vergesse ich den Keller, vergesse Carola und vergesse Tina. Als ich mich in einem halbwegs lichten Moment wieder an meine Tochter erinnere und daran denke, dass sie im Schlaf womöglich die Kissen zur Seite stoßen könnte, die ihre Ohren bedecken sollen, da raffe ich mich auf und wanke zurück ins Schlafzimmer. Dort bleibt die Zeit für mich stehen. Irgendjemand hat entschieden, mein Blut durch Formalin zu ersetzen, um meine Körperhaltung bis zum jüngsten Tag zu konservieren. Mein persönlicher Tag des jüngsten Gerichts war indessen längst eingetreten. Der Urteilsspruch lautet auf »Schuldig in allen Anklagepunkten«. Beweismittel sind Tinas Puppen, die zerfetzt und blutverschmiert auf den Laken liegen und die roten Fleischklumpen und Haare zwischen den Kissen und die Knochensplitter. Das Fenster ist zerborsten, dort hat Carola das Haus verlassen, ist einfach aus dem Obergeschoss gesprungen und im nahen Wald verschwunden. Bis heute weiß ich nicht, wie sie es geschafft hat, sich von der Kette zu befreien und aus dem Keller zu entkommen. Nach menschlichem Ermessen ist das nicht möglich, wenn die Schlösser richtig eingerastet sind, wovon ich mich... Nun habe ich mich davon überzeugt, bevor ich den Keller verlasse. Ehrlich, ich kann es nicht sagen, es nicht beschwören. Aber was macht das jetzt schon aus? Wie lange meine Lähmung anhält, weiß ich nicht, ebenso wenig, wie viel ich anschließend noch trinke. Als Carola in der Morgendämmerung plötzlich vor mir steht, mit Schrammen im Gesicht und verkrustetem Blut überall, da frage ich mich im ersten Augenblick nur eins, wieso hat sie mich am Leben gelassen? Warum hat sie nur unsere Tochter gefressen? Dann kotze ich mir im Bad die Seele aus dem Leib. Als ich wieder halbwegs nüchtern bin, nehme ich den Brandgeruch wahr und die Benzindämpfe. Ich stolpere zum Schlafzimmer, aus dem mir die Flammen entgegenschlagen. Carola ist bereits mit Tina vereint. Von diesem Punkt an weiß ich nicht mehr viel. Irgendwie gelange ich auf die Straße, habe nur ein paar oberflächliche Brandwunden davongetragen, das Sirenengeheul, die Gesichter der Nachbarn, die Fragen der Polizisten, das alles erscheint mir heute so unwirklich, als hätte ich es nur in einem schlechten Film gesehen. Da Carola in den vorangegangenen Monaten schon recht sonderbar war, schiebt man ihre Tat auf ihren verwirrten Geisteszustand und ich... Was soll ich anderes tun, als da zu nicken? Das Haus ist bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Die schwarze Ruine ist Mausoleum und Urne zugleich. Und jetzt urteilen Sie über mich, wenn Sie möchten. Ja, ich habe gegen die HIV-Meldepflicht verstoßen, habe somit ein Kapitalverbrechen begangen. Richten Sie mich. Machen Sie mit mir, was Sie wollen. Der Fluch greift rascher um sich, als Sie und die Behörden reagieren können. Wir werden im Chaos versinken, und es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Absolut nichts.